Herzlich willkommen zu Knochenschrauber, dem Unfallchirurgie- und Orthopädie-Podcast aus dem Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie der Universitätsmedizin Mainz. Mein Name ist Sven-Oliver Dietz, ich bin Host des Podcasts und heute habe ich als Gast meine Kollegin Charlotte Arendt. Hallo Charlotte.
Hi Olli.
Wir sprechen über Sprunggelenksfrakturen, wann und wenn es im Knöchel kracht. Charlotte, das Sprunggelenk, das ist ja so ein Dauerthema, so ein echter Klassiker in der Unfallchirurgie. Warum bricht man sich so häufig den Knöchel?
Ja, also das Sprunggelenk ist wirklich das, was einem in der Notaufnahme schon häufig begegnet und über den Weg läuft. Ein Grund, warum das eine vulnerable Körperregion ist, dass es einfach hoher Belastung ausgesetzt ist. Also das ganze Körpergewicht muss vom Sprunggelenk getragen werden und gleichzeitig ist es auch noch großen Hebelkräften ausgesetzt. Das heißt, schon bei kleinen Bewegungen, die eigentlich gegen die physiologische Bewegungsrichtung des Gelenks, also eine Dorsalextension, Flexion im oberen Sprunggelenk gehen, kann es schon auch mit niedriger Krafteinwirkung zu relevanten Verletzungen kommen. Sei das jetzt Umknicken klassisch an der Bordsteinkante oder beim Sport. Und schon so kleine Traumata können zu relevanten und auch nicht zu unterschätzenden Verletzungen führen.
Du hast jetzt eben schon so ein bisschen die Mechanismen angesprochen. Was sind denn so die ganz typischen Mechanismen, die zu einer Sprunggelenksfraktur führen?
Also wie ich es gerade schon gesagt habe, Bewegungen, die gegen die natürliche Bewegungsachse des Gelenks gerichtet sind, das sind vor allen Dingen die Supinations- und Pronationsbewegungen im oberen Sprunggelenk. Und wenn die dann noch mit Rotationskräften kombiniert sind, dann sieht es schlecht aus fürs Gelenk.
Okay, jeder Studierende oder die meisten Studierenden haben ja schon mal was von der Weber-Klassifikation gehört. Die ist ja sehr verbreitet. Kannst du mal kurz diese Klassifikation erklären und auch warum die so verbreitet ist?
Ja, gerne. Also die Klassifikation hat sich, glaube ich, deswegen durchgesetzt, weil sie recht einfach zu verstehen und zu handhaben ist. Und zwar teilt sie die distale Fibula-Fraktur ein, je nach Höhe der Fraktur in Relation zur Syndesmose. Dabei ist ganz wichtig zu sagen, dass diese Klassifikation formell eigentlich nur gültig ist für Verletzungen, die durch so ein Distorsionstrauma entstanden sind, also nicht durch einen direkten Anprall. Die Weber-A-Fraktur, also die am noch gutartigsten eingeteilte Fraktur, ist die unterhalb der Syndesmose, also wo nur die distale Fibula-Spitze betroffen ist. Die wird deswegen eher als gutartig eingestuft, weil sie mit einer nur sehr, sehr geringen Wahrscheinlichkeit der Dislokation oder Instabilität aufweist. Weber-B-Frakturen sind dann Frakturen, die auf Höhe der Syndesmose, also der kräftigen Bandverbindung zwischen distaler Tibia und Fibula, gelegen sind. Und bei diesen Frakturen kann diese Syndesmose auch mit verletzt sein, was dann zu einem Anstieg der Instabilität oder einem ansteigenden Risiko für eine Instabilität führt. Und Weber-C-Frakturen, also die höchst klassifizierte Kategorie, sind dann die distalen Fibula-Frakturen, die oberhalb, also proximal der Syndesmose, lokalisiert sind. Und da ist jetzt wichtig, wenn sie nämlich durch so ein Distorsionstrauma entstanden sind, gehen die eigentlich nahezu immer, und da kann man in der Medizin dann tatsächlich mal sagen, immer mit einer Verletzung der Syndesmose einher.
Okay, also wenn man das zusammenfasst, die Weber-A-Fraktur unterhalb der Syndesmose eher stabil, bei der Weber-B-Fraktur auf Höhe der Syndesmose und das kann schon ganz schön instabil werden. Und bei der Weber-C-Fraktur, die oberhalb der Syndesmose ist, kann man davon ausgehen, dass die sozusagen immer instabil ist. Wie ist es denn mit der Verletzung der Syndesmose? Die ist ja dann bei den Weber-A-Frakturen wahrscheinlich nie betroffen und bei den Weber-C-Frakturen fast immer. Und bei den B, wie ist es da?
Ja, das ist so eine Einzelfallentscheidung dann, ne? Das ist was man unbedingt untersuchen, im Zweifel auch intraoperativ dann überprüfen muss. Eine Instabilität der Syndesmose ist ein sehr, sehr, vor allen Dingen eine übersehene Instabilität der Syndesmose ist ein großes Problem und führt in den allermeisten Fällen im Verlauf dann zu einer Arthrose im Sprunggelenk.
Das ist ja eine sehr schöne Überleitung zur Standarddiagnostik oder Diagnostik überhaupt bei Sprunggelenksfrakturen. Was ist denn die Standarddiagnostik bei Patienten, die mit Verdacht auf eine Sprunggelenksfraktur kommen?
als allererstes, so wie wir regelhaft uns dem Patienten nähern, mit der Anamnese. Also wir wollen natürlich wissen, was passiert ist. Das kann uns auch hier schon mal Aufschluss geben, was wir erwarten. Der nächste Punkt ist dann die klinische Untersuchung. Hierbei ist es unglaublich wichtig, den Weichteilmantel zu beurteilen. Jeder, der sich selber schon mal das Sprunggelenk angeguckt und untersucht hat, weiß, dass da nicht viel Platz zwischen Haut und Knochen ist. Wenn da eine relevante Verletzung ist, es zu einer Schwellung kommt, ist da tatsächlich nicht viel Ausweichmöglichkeit für das Weichteilgewebe, also unbedingt den Weichteilstatus inspizieren und untersuchen. Das nächste wären dann Fehlstellungen, die zu begutachten sind. Nicht selten kommen Patienten tatsächlich noch mit luxiert stehenden Gelenken in die Notaufnahme. Das ist was, das sollte möglichst vermieden werden, auch wieder unter der Prämisse, möglichst weichteilschonend zu sein. Und dann palpieren wir natürlich, um rauszufinden, wo es überhaupt wehtut. Es gibt viele Knochenpunkte am Sprunggelenk und die sollten alle untersucht und diese Untersuchung auch dokumentiert werden. Das sind die Malleolen, medial und lateral. Es ist aber auch die proximale Fibula. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, warum das ein interessanter Knochenpunkt ist. Die Syndesmose sollte, wenn möglich, auch in ihrer Stabilität beurteilt werden. Und der laterale Mittelfuß, also die MT5-Basis, ist ein ganz klassischer Knochenpunkt, der, wenn er schmerzhaft ist, auch eine gesonderte Diagnostik braucht.
Jetzt hast du ja eine ganze Menge Knochenpunkte aufgeführt. Also wenn ich das nochmal wiederhole, dann muss ich auf den Außenknöchel drücken, auf den Innenknöchel, auf den Fibula-Kopf, auf die Basis vom Metatarsale 5 und dann auch noch gucken, hat der Patient Schmerzen im Bereich der Syndesmose? Dann gehen wir doch mal die Knochenpunkte vielleicht von oben nach unten durch. Warum muss ich auf die hohe Fibula drücken?
Es gibt eine Sonderform der Weber-C-Fraktur, kann man eigentlich so sagen. Das ist die sogenannte Maisonneuve-Fraktur. Das ist eine Fraktur der Fibula, die ganz weit proximal ist und die trotzdem zu den Sprunggelenksfrakturen zählt, weil sie nämlich nach Distorsionstraumen des Sprunggelenks auftritt. Was passiert bei dieser Art von Verletzung? Die Kraft, die einwirkt und die zur Zerreißung der Syndesmose führt, wandert nicht im Frakturverlauf einer distalen Fibula-Fraktur wieder aus dem Körper raus, sondern zieht sich durch die Membrana interossea bis nach proximal und tritt dann eben erst proximal über die Fibula wieder aus und führt dann eben sehr weit oben zu einer Fraktur. Die Patienten kommen trotzdem häufig und sagen, das Sprunggelenk tut weh und finden erst in unserer klinischen Untersuchung raus, dass sie auch Schmerzen über der proximalen Fibula haben.
Das heißt also, bei Patienten, bei denen ich bei der klinischen Untersuchung auch einen Druckschmerz über dem Fibula-Kopf habe, muss ich auf jeden Fall außer dem Sprunggelenk noch den ganzen Unterschenkel röntgen, um rauszubekommen, ob da eine Fraktur ist.
Ganz unbedingt.
Okay, hohe Fibula habe ich jetzt verstanden und die Metatarsale 5 Basis, warum die? Das ist ja ein ganz anderer Knochen.
Ja, da sind ja sogar noch andere Knochen dazwischen. Ja. Aber an der MT5-Basis setzen die Peroneal-Sehnen an und durch Distorsionstraum, insbesondere durch Supinationstraum, kann es da zu ruckartigen Kraftspitzen kommen, die zu sogenannten Avulsionsfrakturen, also knöchernen Ausrissverletzungen dieser Peroneal-Sehnen führen können.
Das bedeutet also, bei den Patienten, die dort einen Druckschmerz haben, zusätzlich zum Sprunggelenk den Fuß röntgen?
Ja, ganz genau.
Okay, und wie kann ich klinisch denn die Syndesmose untersuchen? Was gibt es da für einen Test?
Es gibt verschiedene Tests, um das, versuchen, annäherungsweise rauszufinden, ob es da ein Problem gibt. Dazu gehören der Squeeze-Test, also ein Zusammendrücken von Tibia und Fibula im Metaphysären-Bereich. Es gibt Außenrotationstests, Talusvorschub. Man muss aber sagen, bei einem frisch verletzten Patienten ist es klinisch sehr schwierig, eindeutig da eine Aussage über eine Syndesmosenverletzung zu treffen.
Finde ich auch sehr schwierig, aber wir haben ja jetzt schon mal, wenn man das zusammenfassen kann, von dir gelernt, also bei dem Umknicktrauma beim Patienten, der nicht mehr auftreten kann, reicht es nicht, nur das Sprunggelenk in zwei Ebenen zu röntgen, sondern man muss den Patienten erst dezidiert untersuchen, um dann festzulegen, röntge ich nur Sprunggelenk oder das Sprunggelenk und den Unterschenkel oder aber das Sprunggelenk und den Fuß. Würdest du denn sagen, dass auch so eine kombinierte Röntgenaufnahme des Unterschenkels ausreicht oder würdest du dir wünschen, dass das Sprunggelenk immer gesondert geröntgt wird?
Ja, also das ist ja was wir häufig aus der Radiologie dann bekommen, weil man versucht, strahlenschonend alles auf ein Bild zu bekommen. Das ist gut gedacht, aber leider nicht ganz zielführend. Wir brauchen, um das Sprunggelenk richtig beurteilen zu können, wo es ja nicht nur darum geht, Frakturen zu entdecken, sondern auch den Stellungsbefund der einzelnen Knochen zueinander zu beurteilen, schon eine richtige Zielaufnahme vom Sprunggelenk. Und da muss man im Zweifel dann den Patienten nochmal zurück in die Radiologie schicken, wenn die Ebenen nicht exakt getroffen sind. Bin ich wenig kompromissbereit.
Okay, jetzt hast du schon angesprochen, es gibt ja einfache Frakturen und es gibt natürlich auch am Sprunggelenk komplexe Frakturen. Die komplexen Frakturen, das haben wir ja schon bei anderen Themen in unserem Podcast gelernt, da brauchen wir ein CT, um das besser darzustellen. Wenn wir das jetzt beim Sprunggelenk machen und du hast gesagt, die Patienten kommen manchmal mit einem luxierten Sprunggelenk, das wird dann natürlich reponiert. Wann machen wir das CT? Nach der Reposition oder vor der Reposition?
Also wir haben viel, viel mehr vom CT, wenn wir es nach der Reposition machen. Also zum einen sollte ein luxiertes Gelenk natürlich, gerade das Sprunggelenk, möglichst schnell, am besten vielleicht sogar schon präklinisch reponiert werden. Aber auch dann haben wir ja manchmal die Situation, dass wir so instabile Frakturen haben, die sich gar nicht im Gips retinieren lassen. Und da wäre dann tatsächlich die Prämisse zu sagen, wir legen zunächst einen Fixateur externe an und machen dann unsere CT-Untersuchung. Denn wenn die Knochen erstmal wieder an der für sie vorgesehenen Stelle sind, können wir viel mehr Informationen aus dem CT ziehen.
Also ich muss ja auch sagen, ich bin immer wirklich ein bisschen erschrocken, wenn ich sehe, dass ein offensichtlich luxiert stehendes Sprunggelenk geröntgt wird. Das ist also an Schmerztherapie einmal schwierig zu erklären. Warum hat man das gemacht? Für die Weichteile ist es auch schwierig zu erklären. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig zu erklären, dass man nicht mehr Informationen gewinnt, wenn man ein luxiert stehendes Gelenk röntgt.
Also zumindest beim Sprunggelenk. Es gibt sicher andere Gelenke, wo man darüber diskutieren kann und wo ich auch durchaus sagen würde, vielleicht lohnt sich zuerst das Bild, aber ja. Weil das Sprunggelenk ist wirklich eine Lokalisation, wo man in jedem Fall sagen sollte, erst Reposition, dann Bildgebung.
Da hast du recht, bei der Schulter sollte man nach Möglichkeit erst ein Röntgenbild machen, das hatten wir schon besprochen. Ich war jetzt so im Thema drin, aber sehr gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast. Okay, jetzt haben wir also eine ganze Menge Diagnostik gemacht. Also wir haben den Patienten inspiziert, wir haben ihn körperlich untersucht und wir haben jetzt auch ein Röntgenbild gemacht. Welche der Frakturen, die wir jetzt besprochen haben, kann man denn konservativ behandeln bei Patienten, die einen normalen Funktionsanspruch haben?
Also tatsächlich ist der Korridor für konservative Therapie am Sprunggelenk beim gesunden Patienten mit einem normalen körperlichen Anspruch relativ klein. WBA-Frakturen ohne relevante Dislokation, also Frakturen, die keine Instabilitätskriterien erfüllen, können durchaus konservativ behandelt werden. Aber sobald wir auch nur einen geringen Versatz in der Gelenkfläche haben oder Hinweise auf eine Instabilität, ist die konservative Therapie eigentlich, wenn es keine wahnsinnigen Kontraindikationen gegen die OP wie schwere Allgemeinerkrankungen, chronische Immobilität gibt, dann ist da nicht so viel Platz für die konservative Therapie eigentlich.
Dann bleiben wir mal bei der operativen Therapie. Was ist denn die Standardoperation bei einer Sprunggelenksoperation?
Das hängt natürlich immer ein bisschen von der Frakturmorphologie ab. Aber wenn wir jetzt über eine ganz klassische Weber-B-Fraktur sprechen, die häufig einfach aus zwei Hauptfragmenten besteht, ohne große Zwischenfragmente oder Trümmerzone, die auch ganz, ganz charakteristisch von anterior-distal nach posterior-proximal zieht, dann ist das die Paradelokalisation für die Zugschrauben-Osteosynthese mit additiver Abstützplatte. Das ist wirklich das absolute Lehrbeispiel dafür.
Und wie machen wir das beim Innenknöchel? Müssen wir den versorgen oder kann man den stehen lassen, wenn der eine Dislokation hat?
Eine Dislokation dürfen wir im Gelenk nicht tolerieren. Es gibt durchaus die Möglichkeit, das perkutan, also ohne großen Zugang, über Schraubenosteosynthesen zu lösen. Aber auch da fällt die Wahl des Osteosyntheseverfahrens immer mit der Morphologie der Fraktur zusammen. Und wie viel muss ich reponieren? Wie viel kann ich an Stufe vielleicht auch von außen geschlossen reponieren? Und wie verläuft die Fraktur? Ist die horizontal? Ist sie vertikal? Brauche ich vielleicht auch hier noch eine Abstützplatte? Das Standardverfahren am Innenknöchel ist aber tatsächlich die isolierte Schraubenosteosynthese.
Ich persönlich habe ja das Gefühl, dass wenn man am Sprunggelenk eine nicht ganz optimale Osteosynthese sieht, ist es eher am Innenknöchel als an der Fibula in der Distalen. Die ist ja meistens sehr, sehr schön zu versorgen und auch, ich würde mal sagen, verhältnismäßig, vielleicht ist einfach das falsche Wort, aber verhältnismäßig standardisiert. Wohingegen der Innenknöchel dann doch, der kann dann schon ganz schön Nerven kosten, finde ich. Wie siehst du das?
Ja, das stimmt. Also der Innenknöchel, ich bin selbst kein großer Freund der perkutanen Stabilisierung an der Stelle, weil mir einfach die Kontrolle über das häufig doch gar nicht so große Fragment, was dann vielleicht noch in einer leichten Rotationsstellung steht, die ich gar nicht in jeder Röntgenebene sehe und dann ganz zum Schluss, wenn meine Schrauben drin sind, denke, passt doch nicht ganz. Das kriegt man über eine kleine Inzision mit einer direkten visuellen Kontrolle in der Regel aber ganz gut hin.
Und ich finde auch, dass wenn man das dann mini-open macht, das mache ich auch am liebsten, noch relativ viel Periost aus dem Frakturspalt holt in aller Regel. Also das ist auch häufig ein Repositionshindernis oder aber führt zu einer verzögerten Knochenheilung. Jetzt habe ich vielleicht mit meinen Fragen den zweiten Schritt so ein bisschen vor dem ersten gemacht, nämlich bin gleich zur Operation gegangen. Und was man vielleicht so ein bisschen vernachlässigt, weil man ja das Röntgenbild oft sieht, wenn man nicht den Patienten selbst gesehen hat, sondern in der Frühbesprechung wird ein Patient vorgestellt und man sieht nur das Röntgenbild, dass man da wenig Vorstellung über die Weichteile hat. Wie siehst du die Weichteilschwellung, du hattest es schon angesprochen, als Problem? Kann ich bei jeder Schwellung operieren oder muss ich da abwarten?
Ja, die Weichteilschwellung ist eigentlich das Hauptproblem. Die Fraktur kann wunderschön versorgt sein, wenn ich den falschen OP-Zeitpunkt gewählt habe und eine Wundheilungsstörung riskiere, dadurch, dass ich noch zu viel Spannung auf den Weichteilen hatte oder vielleicht der Patient auch nicht die besten Voraussetzungen mitbringt mit Durchblutungsstörungen, Diabetes etc., dann kann die Osteosynthese perfekt sein und das Ergebnis ist trotzdem katastrophal, wenn es zum Infekt kommt, zur Wundheilungsstörung mit freiliegendem Osteosynthesematerial. Da also ist dann manchmal tatsächlich guter Rat teuer. Bedeutet, wir haben es ganz am Anfang schon gesagt, eigentlich noch vor der Bildgebung steht die erste Begutachtung der Weichteile an. Und die muss man natürlich wiederholen, weil sich die Situation verändern kann. Die wird hoffentlich besser nach Reposition und Ruhigstellung. Die kann aber auch schlechter werden. Und das darf man nicht verpassen.
Wir haben ja früher relativ viel Gipstherapien gemacht bis zur definitiven Operation und sind jetzt eigentlich die letzten 5-6 Jahre umgestiegen und sind recht großzügig in der Fixateuranwendung gekommen bei diesen Sprunggelenken, die initial entweder luxiert waren oder die schon mit einer starken Weichteilschwellung zu uns kommen. Kannst du da kurz erklären, warum wir das so machen?
Gerade wenn die Sprunggelenksverletzung eine luxierte Verletzung gewesen ist, brauche ich ja unter Umständen Druck von außen oder Stabilisierung von außen, um zu verhindern, dass der Knochen von innen gegen das Weichteil drückt. Wenn ich jetzt aber anstelle dessen, dass der Knochen von innen gegen das Weichteil drückt, mit meinem Gips von außen gegen das Weichteil drücke, dann habe ich unter Umständen nur bedingt was gewonnen, vielleicht auch sogar was schlechter gemacht. Unsere Patienten werden, egal über welche Verletzung wir sprechen, immer älter und bringen immer mehr Komorbiditäten mit. Und gerade ältere Damen mit vielleicht Pergamenthaut, karektischem Ernährungszustand, Durchblutungsstörung, da muss man den Gips nur auflegen und die haben schon eine Druckstelle. Also da kann man den auch so gut polstern, wie man möchte. Das Risiko bei initial wirklich instabilen und luxierten Verletzungen durch den Gips eine zusätzliche Weichteilproblematik herbeizuführen, ist nicht klein. Das nächste ist, dass uns der Gips ganz viel vom Sprunggelenk auch einfach versperrt, also dass wir nicht drauf gucken können. Wir können gar nicht beurteilen, wie sind denn die Weichteilverhältnisse dorsal vom Malleolus medialis. Muss ich meinen Gips wieder aufmachen und dann hält er nicht und dann reluxiert das Sprunggelenk vielleicht. Also auch das ist ein zusätzlicher Faktor.
Wenn du jetzt einem Assistenzarzt einen Tipp geben würdest, ab wann man den Patienten jetzt auf OP-Plan schreiben kann, der ein Fixateur externe am Sprunggelenk hat, gibt es da so einen klinischen Befund oder ist das ein bestimmter Zeitpunkt?
Das kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt Patienten, die sind innerhalb von 1 bis 2 Tagen nach Fixateuranlage schon so weit, wo man sich dann denkt, hätten sie das nicht auch im Gips geschafft? Und die Antwort ist wahrscheinlich vielleicht. Und es gibt andere Patienten, die brauchen über eine Woche, bis die Schwellung zurückgegangen ist. Egal, wie gut die abschwellenden Maßnahmen sind, die man anordnet. Aber was tatsächlich ein gutes klinisches Zeichen ist, wenn man initial so eine richtig gespannte Haut hat über dem Sprunggelenk und dem Rückfuß und dann beobachten kann, dass die Haut langsam wieder Falten schlägt. Also so, wenn die Hautfältelung wieder sichtbar ist, dann ist das Ding auf einem guten Weg und dann kann man als Assistenzarzt mal nett anfragen, ob es denn eine Möglichkeit gäbe, den jetzt bald zu operieren, den Patienten.
Also den richtigen Zeitpunkt mit Geduld abpassen ist da sozusagen das oberste Gebot.
Ja.
Wir hatten ja jetzt schon über ein paar Komplikationen in der Versorgung von Sprunggelenksfrakturen gesprochen. Das war ja zum einen die Wundheilungsstörung. Da hattest du auch davor gewarnt, zu früh die definitive Operation zu machen. Definitive Operation heißt also mit Zugschraube, Abstützplatte und gegebenenfalls Stellschraube oder auch Zugschrauben für den Innenknöchel. Was gibt es denn noch für Komplikationen, die nach einer Sprunggelenksoperation nicht so selten auftreten?
Also natürlich kann die Reposition suboptimal gewesen sein. Also eine verbliebene Gelenkstufe ist eine Komplikation, die relevante Folgen haben kann, nämlich langfristig mit einer Arthrose und Funktionseinschränkung des Gelenks, Schmerzen beim Laufen, Einschränkung der Gehstrecke, Minderung der Erwerbsfähigkeit. Das ist ein richtiger Rattenschwanz, der da dran hängt. Es muss ja nicht immer so sein, dass die Reposition nicht perfekt gewesen ist, sondern es kann auch sein, dass die Retention nicht stabil genug gewesen ist und dass es zu einer sekundären Dislokation kommt. Vielleicht ist ja auch gar nicht meine Osteosynthese schuld, sondern der Patient hat sich nicht an die Nachbehandlungsvorgaben gehalten und ist voll drauf rumgelaufen. Am Ende ist es egal, woran es gelegen hat, wenn es zu einer Dislokation oder zu einer verbliebenen Gelenkstufe oder aber einem Auseinanderweichen von Tibia und distaler Fibula kommt, weil die Syndesmose nicht suffizient fixiert ist, die Syndesmosenverletzung nicht erkannt worden ist oder warum auch immer, dann kann das erhebliche funktionelle Folgen für das Gelenk haben und langfristig dann die Arthrose. Was wir am Sprunggelenk nicht ganz so häufig wie an der Hand oder am Handgelenk als Komplikationen oder Probleme in der Nachbehandlung sehen, ist das sogenannte CRPS. Und um dem vorzubeugen, muss man sagen, ganz essentiell eine suffiziente Schmerztherapie, perioperativ oder auch perirepositionell und eine möglichst frühfunktionelle Nachbehandlung.
Also das CRPS, das steht für chronisch-regionales Schmerzsyndrom. Das bitte nochmal nachlesen, da machen wir nochmal eine Podcast-Folge in der weiteren Zukunft zu. Das ist eine Komplikation, die eigentlich bei jeder Frakturbehandlung auftreten kann, wenn, wie du das eben richtig gesagt hast, Charlotte, vor allem die Schmerztherapie nicht richtig ist oder auch bei der Reposition sehr grob vorgegangen wird. Wo wir es von der Nachbehandlung hatten, ja, wie schaut's aus? Du hast jetzt so einen Patienten operiert und wie geht's dann weiter?
Ja, ich habe einen Patienten operiert und der ist dann erst noch mal einen Moment bei uns. Wir gucken, dass die Wunden hoffentlich gut aussehen. Aber der muss so schnell wie möglich frühfunktionell nachbehandelt werden. Was bedeutet das? Der darf leider noch nicht volle Kanne drauftreten auf sein Sprunggelenk. Das ist ein bisschen anders als zum Beispiel bei den proximalen Femurfrakturen. Dadurch, dass die Implantate, die wir benutzen, sehr klein und fein sind, schaffen die das eben nicht, das ganze Körpergewicht des Patienten zu tragen. Die Aufgabe ist, den Stellungsbefund auch unter Belastung, nicht Bewegung, stabil zu halten. Bedeutet, der Patient sollte eigentlich unmittelbar postoperativ belastungsfrei physiotherapeutisch nachbehandelt werden, also in der natürlichen Bewegungsachse des Gelenks, und auch das Gangbild sollte geschult werden. Früher hat man viele Leute gesehen, die dann das Bein so ganz hoch gehalten haben, wenn sie mit Krücken unterwegs waren. Das wollen wir eigentlich nicht unbedingt. Das Bein sollte unter so einer Maximalbelastung von 20 Kilo, das entspricht ungefähr dem Eigengewicht des Beins, beim Laufen physiologisch an Unterarmgehstützen mitgeführt werden.
Und man sieht ja ganz häufig in der Stadt Patienten mit so einem Spezialstiefel, so einer Orthese. Ja. Die gibt es ja von ganz unterschiedlichen Firmen. Wie wichtig ist die denn? Der hat doch jetzt schon Metall da drin.
Ja, das hat schon noch eine wichtige Schutzfunktion, gerade außerhalb des ganz geschützten Heims des Patienten. Also ich hätte zu Hause vom Patienten, wenn der compliant ist, nichts dagegen, wenn er den ablegt. Aber sobald der draußen unterwegs ist oder vielleicht auch unvorhergesehenen Belastungssituationen ausgesetzt ist, ist das schon noch ein guter Schutz, gerade gegen die natürlichen Bewegungsrichtungen, die ja anfangs zur Fraktur geführt haben.
Also wenn ich es zusammenfassen kann, und ich hoffe, ich mache das richtig, Bewegung von Anfang an unter physiotherapeutischer Aufsicht und eine Teilbelastung auch von Anfang an Unterarm-Gehstöcken und mit einer Orthese des jeweils bevorzugten Herstellers.
Ganz genau.
Okay, die Thromboseprophylaxe bei Teilbelastung ja, oder würdest du sagen, kann man auch mal großzügig sein, 5 gerade sein lassen, braucht er nicht?
Ich bin auf jeden Fall für ja, und das ist jetzt keine Einzelmeinung. Die Thromboseprophylaxe ist notwendig und ist auch in der Leitlinie festgehalten. Natürlich ist das ein kleines Übel mit so einer täglichen Spritze, aber die Komplikation auch eines kleinen thrombembolischen Ereignisses ist gravierend und kann dadurch suffizient vorgebeugt werden.
Genau, also da auf jeden Fall der Leitlinie folgen. Charlotte, wir sind schon fast wieder am Ende der Folge, aber meine obligatorische Frage zum Ende von jedem Knochenschrauber ist natürlich, welche 3 Dinge gibst du unseren Hörerinnen und Hörern mit, wenn sie an Sprunggelenksfrakturen denken?
Als allererstes, wenn ihr ein luxiertes Sprunggelenk seht, bitte reponieren. Das zweite wäre, gute Analyse vom Röntgenbild und immer auch im Hinblick auf die Stabilität. Vielleicht reicht das Röntgenbild nicht, um das zu beurteilen. Und das dritte ist, bitte, bitte die Weichteile im Kopf behalten. Unsere beste Osteosynthese ist überhaupt gar nichts wert, wenn der Patient hinterher vor der Unterschenkelamputation steht, weil es einen nicht behandelbaren Infekt gibt. Jetzt habe ich noch einen vierten Punkt, die Nachbehandlung bitte.
Okay, dann werde ich die Frage demnächst anpassen, welche 3 bis 4 Dinge würdest du unseren HörerInnen mitgeben? Charlotte, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Erfahrungen, die du mit uns geteilt hast. Für euch die nächste Folge Knochenschrauber in 2 Wochen und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.